Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Herzliches Willkommen bei den Thekenphilosophen. Die Thekenphilosophen, die heute ein besonderes Thema vorhaben, nämlich die EM-Sonderreihe wird fortgesetzt. Die Geschichte aller Europameisterschaften wird hier erzählt und es gibt eine Neuerung heute, nämlich wir haben einen neuen Experten hier, nämlich den Julian Witzel. Hallo Julian, grüß dich.
Grüße dich.
Von Focus Online. Der Julian ersetzt jetzt in den letzten Folgen den Thomas Wagner. Ganz einfach deswegen, der hat keine rote Karte von mir bekommen oder sowas. Der Thomas ist einfach nur zeitlich aktuell so stark im Beschlag. Und wer den Mann ein bisschen näher kennt, weiß, der funktioniert eigentlich wie der ehemalige Außenminister Genscher, ne, der also sich selbst im Flugzeug mal getroffen hat. Ne. So ungefähr ist es beim Thomas aktuell auch. Der lässt sich also entschuldigen, hat aber gegen seinen, ja, wie soll ich sagen, Substitut überhaupt nichts einzusetzen. Ganz im Gegenteil, er hat sich sehr gefreut, dass du es übernimmst. Julian, deine Geschichte der Europameisterschaften würde ich gerne nochmal wissen. Deine erste war wann? 96.
96, genau, wo ich mich sehr gefreut habe über das Elfmeterschießen gegen England, den Sieg mit meinem Opa. Das war so die prägendste Erinnerung zu dieser Zeit und da habe ich aber nicht mehr alle Turniere, da habe ich so schemenhaft im Kopf. Danach die Turniere, die habe ich schon noch, zumindest die deutschen Spiele, da sehr präsent und war allerdings jetzt noch nie bei einem Spiel. Ich hatte mich mal bemüht bei der EM 2016, aber habe leider keine Tickets bekommen und ja, auch leider keinen deutschen Erfolg gefeiert. Ne?
Also 2016 wäre natürlich interessant gewesen, genau. Weil da war ja das Jonas-Jahr. Ne? Genau. Also, da hätte ja Jonas Hector dann dir Freude bereiten können. Hat auch so getan, aber halt dann vom Fernseher. Ne?
Ja.
Wie viele andere auch. Aber heute haben wir eine andere Europameisterschaft und es tut mir auch furchtbar leid, dass wir ausgerechnet mit einer hundsmiserablen Europameisterschaft aus deutscher Sicht einsteigen müssen. Aber es ist die EM 2000. Die wollen wir heute besprechen. Und auch 2004 wollen wir noch uns vornehmen, wenn wir es schaffen, auch noch 2008. Weil, liebe Zuhörer, wir müssen das jetzt ein bisschen bündeln, weil aufgrund der Termine ist es momentan halt einfach so, dass wir nicht eine Europameisterschaft alleine in eine Folge packen können, sondern wir werden das ein bisschen raffen und straffen und das fängt heute an. Ja, und da hatten wir direkt eine Neuerung 2000. Ne? Da gab es das erste Mal zwei Länder, die Ausrichter waren.
Genau, Belgien und die Niederlande. Ich glaube, mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, glaube ich, trotzdem ins Turnier gegangen. Die Niederländer haben sich, glaube ich, selber auch wie so oft als eine der absoluten Favoriten gesehen.
Ja.
Konnten sie, glaube ich, auch.
Die Anzahl ihrer Titel gibt das ja auch her. Ne? Einen.
Ja.
Ich nannte sie früher mal das Leverkusen der Länder, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr sagen.
Aber trotzdem schon, wie so oft oder wie fast immer, gespickt mit absoluten Topstars.
Absolut,
auch so einem meiner absoluten Lieblinge, mit dem ich so als Kind groß geworden bin, Dennis Bergkamp. Also den fand ich sensationell. Das war neben Markus Kurt, der Held meiner Jugend. Jetzt kannst du entscheiden, welcher der bessere Fußballer war.
Ja, okay. Die Auswahl fällt schwer.
Aber ja.
Nee, da waren ja richtig gute Leute. Ne? Da sind ja auch einige nachher ins All-Star-Team gekommen. Also Frank de Boer war natürlich ein richtiger Topmann. Baudewin Senden, ne? Den ein bisschen Vergessenheit geraten.
Ja, also, er hatte aber auch so ein bisschen so, ich glaube, er war bei Barca schon zu der Zeit, meine ich. Aber genau, der fiel mir damals auch auf mit seinem langen, wellenden Haar. Ne?
Ja, Baudewin Senden, auf jeden Fall ein guter Spieler. Und, aber auch bekannter natürlich Edgar Davids. Ne?
Absolut.
Brillen-David.
Brillen-Davids.
Oder Eddie.
Vorne dann halt natürlich auch noch Overmars und halt wie gesagt Bergkamp, Kluivert. Ich glaube Kluivert auch mit die meisten Turniertore gehabt.
Kluivert war, glaube ich, Torschützenkönig.
Ja,
genau. Der hat mit 5 Toren, aber gemeinsam mit Savo Milosevic von Jugoslawien, also die es das damals noch gab. Also das ist schon, das waren schon Top-Leute, die man damals hatte.
Also schon eine titelreife Elf, wie so oft eigentlich.
Ja,
ne?
Absolut. Ja. Ja, und die Franzosen, großer Favorit, Mitfavorit, Weltmeister 98, die haben sich sogar sehr zittern müssen über die Qualifikation. Das haben die erst im letzten Spieltag gesichert. Hatten auch gegen Andorra lange Zeit dann Probleme, haben es aber dann letztendlich geschafft, irgendwie sich zu qualifizieren. Ja, Deutschland.
Deutschland war mindestens zum Husten, ja.
Ja, das wahrscheinlich liegt daran. Ne? Also, ich meine, wir reden hier über eine Zeit von wirklich stilechten Sakkos und einem Bundeswehr-Trainer-Duo, was ja auch sehr bemerkenswert war.
Ja, Sir Erich, ne?
Ja, Erich Rebeck war damals der Trainer und sein Co-Trainer Uli Stielicke bei der Vorstellung unvergessen in einem modisch sehr gewagten Outfit. Aber wie hat er so schön gesagt? Ich glaube, sein Spruch dazu war: lieber ein großkariertes Sakko als ein kleinkarierter Geist. Oder,
ja, also, gut.
Das fand ich eigentlich schon wieder sehr gut.
Und, schöner Konter dann zumindest.
Ja,
ne?
Ja, Uli Stielicke war auch kein schlechter Trainer, ne? Muss man auch sagen. Der hatte teilweise auch große Erfolge mit der Schweiz als Nationaltrainer. Ja. Und der hatte sich ja auch ausgerechnet selber Bundestrainer zu werden. Ich glaube, in seinem ersten Interview hat er ja sogar schon als Bundestrainer gesprochen, bis er dann erfahren hat, dass er eigentlich nur der Co-Trainer ist. Das sind so Erinnerungen, die ich jetzt habe.
Wird die Zusammenarbeit von Beginn an, denke ich mir, jetzt nicht gestärkt haben dann zwischen den, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, das war das schwierig. Die haben große Probleme miteinander gehabt und es ist ja dann auch dazu gekommen, das kann man jetzt schon sagen, Uli Stielicke ist ja vor der EM entlassen worden. Musste ich ehrlich sagen, wusste ich auch nicht mehr so genau, dass das vor der EM war, aber doch, er ist dann von Horst Rubesch ersetzt worden, weil er sich im Prinzip, er hat sich regelrecht von dem Team distanziert, vom deutschen Team. Also das konnte man natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
Ne? Ja gut, dann muss man die Konsequenzen auch ziehen und tragen,
ja,
aus seiner Sicht, aber vielleicht hat er auch gute Gründe gehabt, wieso er sich nicht wirklich verantwortlich für dieses Team zeigen wollte dann, ne?
Der Spielverlauf oder der Turnierverlauf gab ihm ja recht. Ja. Also es war ja dann wirklich alles andere als positiv. Man hat dann in seiner Zeit in der ganzen Not, die man hatte, also wenn ich an Franz Beckenbauer denke, der hat ja auch gesagt, dass die WM-Elf von 90 gegen die aktuelle, damals aktuelle, 10 Jahre später, barfuß gewonnen hätte. Typisch Franz halt, ne? So ein absoluter Beckenbauer-Spruch. Ne? Und da muss man schon sagen, dass das schon eine sehr skurrile Situation war, weil, jetzt sind wir wieder bei der WM 90, man hat ja dann auch alte WM-Helden zurückgeholt. Thomas Hässler war damals auch schon 34, war bei 1860 München, war da noch immer sehr gut, also ja, verhältnismäßig, den hat man zurückgeholt. Und wen noch? Unser aller Lothar. Lothar Matthäus mit 40 Jahren. Also das war dann schon ein Ding. Ne?
Und er war zu der Zeit aber schon in New York, oder?
Ich glaube, der war da schon in New York, ja, doch, also da hat er ja dann da auch,
also im
bei den Mets.
Also im Prinzip ist eigentlich sein Fußballrentnersein schon eingeleitet, sage ich mal.
Also er war eigentlich schon im Alter eines Experten, was er heute ist. Ne? Aber
ich meine, zuvor das Jahr hat er zumindest noch das Champions-League-Finale bestritten auch, ne?
Ja.
Nach seiner Auswechslung ging es bergab, aber ich glaube schon, dass so ein Jahr in dem Alter dann auch nochmal extrem viel macht. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, wo er das letzte halbe Jahr dann gespielt oder gewirkt hat. Ne?
Ja, absolut.
Auch bei den Mitspielern.
Also es war auf jeden Fall eine große Skepsis da im Lande. Also man hat der Mannschaft ehrlich gesagt nicht viel zugetraut und im Prinzip hat sie diese Erwartungen dann auch erfüllt. Sie hatte dann von der Auslosung her kamen zumindest zwei wirklich Krachergegner mit England und Portugal. Und der angeblich schwächste Gegner waren dann die Rumänen. Und das war dann der Versuch sozusagen, sich dann den Titel zu verteidigen, weil wir hatten ja 96 den Titel geholt. Man kann sich
das überlegen, man reist als Titelverteidiger da.
Ja,
ne?
Ja, da waren also nicht mehr allzu viele dabei, ich glaube 3 oder 4, die noch dabei waren aus der 96er Elf. Das war aber auch nicht die erste Sahne. Wenn du jetzt nochmal bedenkst, dass auch so Matthias Sammer, der 96 noch einer der besten Spieler der Europameisterschaft war, war 2000 gar nicht mehr dabei, war ja schon quasi Sportinvalide und stand kurz, hatte nicht da, ich weiß gar nicht mehr genau, wann er dann Trainer wurde in Dortmund und Meister wurde, war glaube ich kurz danach. Ne?
Das war die, war das nicht 9, hat er nicht 99, 2000, hat er nicht in dem Jahr oder war es 2000, 2001 mit Udo Lattek dann übernommen?
Das war auf jeden Fall mal so, ob das in dem Jahr war, kann ich aktuell nicht sagen.
2002 wurde er ja selber schon Meister, Trainer. Ja. Ja, also
wir wollen uns jetzt hier nicht blamieren, von daher lassen wir das weg. Es geht ja um die Europameisterschaft, von daher würde ich sagen, Gehen wir mal auf die deutsche Gruppe. Also Deutschland hat in der Gruppe A gespielt und hat dann das erste Spiel gegen die Rumänen gehabt. Das war am 12. Juni in Lüttich, haben die gespielt, 12. Juni 2000. Und die Rumänen gingen dann bereits nach 5 Minuten durch Moldovan in Führung. Und dann kam ein besonderer Moment in der 28. Minute. Dann kam ein gewisser Mehmet Scholl und hat dann das einzige Turniertor der deutschen Nationalmannschaft geschossen, das 1:1 den Ausgleich. Also, welche Erinnerungen hast du noch an Mehmet Scholl als Spieler?
Schon auf eine gewisse Art und Weise genial.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Typ war, der dir gefallen hat.
Doch, auf jeden Fall, weil ich eben schon mal mit Bergkamp angesprochen hatte, jetzt ja. Technische Finessen schon, aber ich hatte auch immer den Eindruck, sehr oft verletzt.
Ja.
Sehr unbeständig auch in vielen Sachen, aber er hatte halt immer wieder dieses Geniale, was er auspacken konnte, und ich meine, das war auch ein sehr, sehr sehenswerter Treffer.
Das war ein durchaus sehenswerter Treffer, muss man schon sagen, war ein Fernschuss, ne? Also das war schon ein Ding, der konnte...
Also ein paar schöne Freistöße und Fernschüsse, und an sowas kann ich mich schon, würde ich direkt mit Mehmet Scholl in Verbindung bringen, ja.
Ja, ja.
Aber auch halt, genau, dass er in der Nationalmannschaft auch selten wirklich performt hat. Aber gut, den Treffer, den kann er sich nicht nehmen lassen.
Absolut. Und dann gab es natürlich auch noch ein Knallerspiel, die Engländer gegen die Rumänen, das mit 2:3 dann für die Engländer verloren ging. Vorher haben sie aber noch gegen die Deutschen gespielt. Also das ist natürlich noch wichtiger aus unserer Sicht. Nämlich, das war ja für uns schon ein extrem wichtiges Spiel. 1:1 war okay, aber eigentlich hättest du gerade die Rumänen als sogenannten schwächsten Gegner schlagen müssen. Aber Deutschland hat dann dieses Spiel dann auch mit 1:0 verloren. Das war natürlich dann bitter, dass du diesen Klassiker verlierst. Also die Deutschen galten ja als kämpferisch stärker als noch gegen die Rumänen. Und auch an Sebastian Deisler, der da noch aktiv war, der hat da noch gute Kritiken erhalten. Aber Alan Shearer hat dann den großen Traum zunichte gemacht und das 1:0 gemacht. Und damit war Deutschland unter Zugzwang.
Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also an das Spiel selber, jetzt auch noch im Nachgang nochmal gesehen, dass sie da schon eigentlich eine sehr solide bis gute Leistung abgeliefert haben. In dem Moment, vielleicht weil es auch gerade dieses aufgebauschte Duell war,
ja,
dass er mehr aus sich heraus einfach gesagt haben, wir spielen es, Trainer unabhängig.
Ja, ja. Das war eigentlich ihr bestes Spiel. Also genau. Da haben sie sozusagen eine relativ vernünftige Leistung abgerufen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wir hätten das Spiel auch nicht unbedingt verlieren müssen. Aber wie es dann so ist, ne, hätte, wenn und aber, kannst du dich nicht ernähren. Also dementsprechend Pech für Deutschland, verloren. Und damit galt natürlich das letzte Spiel gegen die Portugiesen als unfassbar wichtig. Das musste dringend gewonnen werden. Und die Voraussetzungen waren auch fantastisch. Die Portugiesen waren schon qualifiziert und haben dann ihre B11 aufgestellt. Ne? Und das hat dann wunderbar geklappt.
Ne? Ich glaube, mit der Einstellung ist Deutschland vielleicht auch ins Spiel gegangen. Ne? Dann hat ein gewisser Conceição, Flavio.
Ja, Sergio.
Sergio, oh, Flavio.
In dem Fall Sergio.
Sergio, ihn alle drei Kirschen eingesetzt. Ne?
Ja, das war also definitiv ein ganz, ganz bitterer Abend, einer der schlimmsten Momente der EM-Geschichte, einfach weil du so völlig chancenlos warst. Ne? Oliver Kahn, eigentlich ein Top-Torwart, hatte auch keine Gelegenheiten, sich da auszuzeichnen. Es war einfach von vorne bis hinten eine Grottenvorstellung, und du bist dann rausgegangen aus dem Turnier in der Vorrunde mit genau einem erzielten Tor. Also das ist dann schon...
Erstes Turnier als Stammtorwart für ihn auch, ne?
Ja, ja, genau. Das war das erste Turnier, also ja, wo er dann Stamm war. Und er galt ja als einer der besten Torhüter der Welt schon damals. Und das war natürlich dann ganz besonders bitter, weil wenn du den besten Torwart der Welt oder zumindest einen der besten der Welt zu dem Zeitpunkt drin hast, dann solltest du ja eigentlich denken, geht jetzt ein bisschen besser aus. Aber ich meine, am Ende, man sieht es jetzt an vielen anderen Beispielen, Köpke ist auch abgestiegen mit Nürnberg, glaube ich, damals, und ist trotzdem nachher Europameister geworden. Und das hat damit nichts zu tun. Ne?
Also, ja, ein Turnier ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, ne? Eine eigene Dynamik.
Also wer damals auch richtig groß aufgespielt hat, war ja die Portugiesen, die ja diese Gruppe dann auch mit großem Abstand gewonnen haben vor den Rumänen. Also mit 9 Punkten, also 3 Spiele, 3 Siege, die Portugiesen waren richtig gut drauf. Und von denen haben es ja auch, glaube ich, ein paar am Ende auch ins All-Stars-Team geschafft. Da sehe ich jetzt so einen gewissen Nuno Gomes, der damals sehr
auffällig war. Der ging auch sein großer Stern quasi auf, ne?
Absolut, ja. Nuno Gomes hatte da wahrscheinlich sein bestes Turnier und fand ja dieses wunderbare Tor. aus 35 Metern Entfernung von Luis Figo, also in den Winkel, das war ein Traumtor. Wahnsinn. Das hat er dann gemacht gegen die Engländer, halt in diesem Spiel, was am Ende 3-2 für die Portugiesen ausging. Die Engländer hatten 2-0 geführt. Also ja. War das durch Beckham und Scholes 2 Tore und dann haben die Portugiesen dann richtig Gas gegeben und zurückgeschlagen. Nein, war eine absolute Top-Elf. Ne? Aber wie gesagt, das war dann für das Pech für Deutschland, sie waren raus und dementsprechend war natürlich dann auch die Stimmung im Lande ja, sehr aufgeheizt, ne, kann man sagen.
Muss man sich ja überhaupt vorstellen, in einer Gruppe mit Rumänien und Portugal, England, Deutschland, scheiden England und Deutschland in der Vorrunde aus. Ne?
Das ist
ja schon ein absoluter Hammer.
Das ist ein absoluter Hammer und dementsprechend war natürlich dann auch das Presseecho groß und es hat ja dann anschließend viele Veränderungen im deutschen Fußball gegeben. Ich glaube, ein gewisser Christoph Daum sollte dann auch Trainer werden. Das hat dann nicht funktioniert, wie wir wissen. Um ein Haar wäre es ja geworden, aber...
Aber das Haar war halt da.
Ja, ja, man hat ein Haar in der Suppe gefunden. Jetzt hören wir auch mit diesen Haarspaltereien auf, weil so witzig ist das eigentlich gar nicht mehr. Aber man kann es, es bietet sich einfach immer wieder an. Aber okay, das machen wir dann später. Wir sind ja 2002 mit einer ähnlichen Truppe ja sogar Vize-Weltmeister geworden. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Das haben wir schon bei der WM besprochen. Lass uns mal auf die Gruppe B schauen. Also da mache ich es jetzt ein bisschen kürzer, denn die Italiener sind da relativ zügig durchgegangen vor den Türken. Also die Türken sind dann aber auch weitergekommen und haben dann die Belgier und die Schweden, die dann auch nur einen Punkt geholt haben, hinter sich gelassen.
Auch natürlich sehr enttäuschend, als Co-Gastgeber dann Vorrunde dann doch wieder rauszufliegen, ne?
Die Belgier natürlich, ja. Klar, man hat sich da deutlich mehr erhofft und hat natürlich gedacht, dass dann gerade jetzt durch diesen Heimvorteil da was passiert. Aber das war natürlich eine Riesenenttäuschung, dass dann schon der erste Gastgeber raus war. Okay, kann man nichts machen, ist so. Die Gruppe C, da wollen wir auch einen Blick drauf werfen. Da waren Spanien, Jugoslawien, Norwegen und Slowenien involviert. Und die Spanier haben sich durchgesetzt gegen wirklich sehr, sehr starke Jugoslawen. Es war sehr torreich, ging es da ab. Da sind einige Spiele wirklich, also zum Beispiel Spanien hat Jugoslawien 4-3 geschlagen. Das war so, und dann wurde es dann das Spiel um Platz 1. Das hat dann letztendlich dann
Spanien... Letzte Gruppenspiel, ne? Beide, ja.
Ja, da ging es richtig zur Sache. Und da waren auch zuvor Spiele. Die Jugoslawen haben dann zum Beispiel gegen die Slowenien im Bruderkampf 3-3 gespielt. Und da weiß ich auch, dass da natürlich ein sehr starker, wie soll ich sagen, da ging es zur Sache. Man weiß ja, dass die Balkanspiele
da... Ich meine auch, die Slowenen haben sogar 3-0 geführt.
Das ist so, ja, das ist richtig. Also die haben, also da gab es ein gewisses Zlatko Saovic, den habe ich auch gerade noch vor Augen, und Miran Pavlin, die haben dann 3-0 die Führung letztendlich herausgeschossen. Also Zlatko Saovic mit 2 Toren, also das war dann schon richtig heftig, aber dann ging es los und... Ja, innerhalb kurzer Zeit hat Jugoslawien dann von 6 Minuten, innerhalb von kurzer Zeit 6 Minuten, muss man sich mal vorstellen, 3-0, ein 3-3 gemacht. Also da ging es richtig ab. Aber ja, das waren halt dann schöne Sachen. Spanien, Jugoslawien haben sich durchgesetzt und sind dann sozusagen in die Viertelfinals eingezogen. Das war die Gruppe C und der Gruppe D, da war dann der andere Gastgeber, hat sich komplett schadlos gehalten und alles, was du eben gesagt hast, kann man nur unterstreichen. Die Niederlande ist richtig durchgegangen, wie durchgeschnitten Brot, sag ich mal, und hat mit 9 Punkten diese Runde sogar vor den Franzosen gewonnen. Die Tschechen sind dann Dritter geworden, blieben auf der Strecke und Dänemark, ganz enttäuschend, sogar noch schlechter als die deutsche Mannschaft. Kein Tor, kein Punkt, also... Da war das dänische Dynamit, wie man so schön sagt, aber sehr nass geworden.
Ja, also, keine Ladung drin.
Nee, da war dann Ende im Gelände. Aber es war also klasse, die tschechische Mannschaft, die hatte natürlich, also obwohl sie raus sind, schon sehr gute Leute. Also Pavel Nedved zum Beispiel war damals auch jemand, der schon auf sich aufmerksam gemacht hatte. Und naja, aber wenn du natürlich dann auf so eine starke Mannschaft wie die Holländer triffst, dann ist es natürlich dann schwierig. Also... Franzosen, wie gesagt.
Nahezu das gesamte Weltmeisterteam noch vorhanden, glaube ich, gewesen auch. Ne? Ja, ohne große personelle Veränderung.
Ja, da war also definitiv einer der Mitfavoriten, aber wie gesagt, gegen die Holländer. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel gegen die Holländer ausgegangen ist.
3-2 meine ich für Holland.
Das müssen wir gerade, das war auf jeden Fall, das kann ich mich erinnern, dass es ein sehr, sehr starkes Spiel war, 2-3, genau. Ja. Also die Niederlande hat dann dieses Spiel mit 3-2 gewonnen, obwohl die Franzosen zur Halbzeit noch mit 2-1 geführt haben. Also das ist dann auch eine starke Leistung letzten Endes und es hat ihnen aber am Ende nichts geholfen, da reden wir später drüber. Wir gehen jetzt mal ins Viertelfinale. Wollen wir auch ein bisschen beeilen, damit wir auch unsere Turniere heute hier alle schaffen. Portugal gegen die Türkei, das war dann ein relativ, ja, soll ich sagen, normales 2-0. Also die Portugiesen haben sich dann letztendlich ihrer Favoritenstellung durchgesetzt. Es gab aber eine rote Karte und das war ein alter Bekannter, den wir vom 1. FC Köln kennen. Kennst du seinen Namen?
Ja, Alpay war das, ne?
Genau, Alpay.
Das fiel mir dann auch nochmal auf. Ich konnte mich jetzt nicht dran entsinnen, aber bei rote Karte in Türkei, wenn er da auf dem Platz ist,
ja,
also, ist eine Querverbindung relativ einfach herzustellen.
Die war relativ. Ich meine, er war ja recht rustikal unterwegs und das hat in dem Moment dann tatsächlich diesen Elfmeter gebracht und auch die rote Karte und dementsprechend, ja.
Früh gegessen,
ne? War das Thema dann schnell gegessen. Was wollen wir sehen? Die Portugiesen, die Türken haben sogar noch Elfmeter verschossen. Erdem hat ihn in der 45. Minute verschossen. Und zwei Tore dann von dem eben bereits erwähnten Nuno Gomes haben letztendlich das Spiel entschieden. Gehen wir aufs nächste Spiel. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ein vom Namen her auch heute noch unfassbar spannendes und interessantes Spiel. Spanien gegen Frankreich. Das war das zweite Viertelfinale am 25. Juni 2000. Wer erinnert sich nicht, in Brügge. Also die Franzosen haben in dem Spiel relativ wenige Torchancen gehabt, waren aber sehr effektiv. Also haben dann durch Tore von Zidane und Juri Djorkaeff zur Halbzeit schon 2-0 geführt. Es stimmt nicht ganz, Mendieta hatte zwischendurch nämlich ausgeglichen, mit einem Elfmeter. Also es ging dann mit einem 2-1 in die Pause und dabei ist es am Ende auch geblieben.
Glaube ich, die Spanier hatten da sogar nochmal einen Elfer, da war der Mendieta aber nicht mehr auf dem Platz.
Richtig.
Ne? Ja. Und ja, natürlich auch wieder sehr bitter. Das war so die Phase, wo man gedacht hat, die Spanier, die holen, haben auch immer einen guten Kader, holen aber eh nie was. Ne?
Weißt du, wer diesen Elfmeter auch verschossen hat?
Nee.
Hat bei Schalke gespielt.
Oh, okay, dann war es Raúl.
Ja, Raúl. Ausgerechnet der große Raúl hat dann die Riesenchance zum Ausgleich in der 90. Minute, also wirklich in der Schlussminute, versemmelt. Und dadurch ist Frankreich erst ins Halbfinale gekommen. Also das sind so Dinge. Ich muss das auch gerade nachlesen, ich hatte es auch nicht mehr gewusst. Ich meine, ist ja doch jetzt schon wieder 24 Jahre her. Und man hat ja nicht jedes Turnier und wirklich jedes einzelne Spiel im Kopf. Ja gut, Thomas Wagner vielleicht, aber selbst da, er muss ab und zu mal nachschauen. Also es ist nicht so, als wenn man das nicht machen müsste. Das dritte Viertelfinale, das waren dann die Italiener gegen die Rumänen. Ja, das war ein nie gefährdetes 2-0, typisch italienisch, nicht mehr gemacht, als man musste. Francesco Totti und Filippo Inzaghi haben die Tore bereits in der ersten Halbzeit gemacht. Georgi Hagi flog auf jeden Fall in seinem letzten Länderspiel stilrecht noch vom Platz mit einer gelb-roten Karte.
Ja gut, war ja auch ein aufbrausender Mensch, meine ich. Ne?
Ein genialer Spieler, ohne Zweifel, aber sicher auf dem Platz auch ein Heißsporn, der ab und zu dann auch mal eine Sicherung durchbrennen ließ. Und das war in dem Spiel dann leider wieder geschehen. Ist immer schade, wenn sowas ausgerechnet im letzten Länderspiel passiert. Ne? Aber
nachzufragen bei Zinedine Zidane, ne?
Ja, da könnte ich jetzt auch was, genau. Ja. Ne? Da haben wir, glaube ich, alle im Hinterkopf, wie das gelaufen ist. Und naja, das letzte Viertelfinale und da ging es aber dann mal richtig ab. Die Niederlande gegen Jugoslawien. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
6-1.
Ja, sehr gut. Boah. Das war wirklich ein Top-Spiel von den Niederländern halt hauptsächlich. Ich glaube, die haben in ihrem eigenen Stadion waren die an dem Tag einfach.
Ja, ich weiß doch noch, da haben sie Kluivert, Bergkamp etc. groß aufgespielt und Kluivert hat auch dreifach getroffen, meine ich.
Echter Hattrick sogar.
Echter Lupenreiner, ja super.
Ja,
ja. Ich meine, für die Jugoslawen war, glaube ich, trotzdem so oder so das Viertelfinale schon ein Erfolg.
Ja, Jugoslawen haben ja auch immer Top-Mannschaften. Ne? Ich meine, die waren ja, das wird ja auch nicht, werden wir ja nicht müde hier zu erwähnen, 92 eigentlich der größte Favorit. Und durften dann nicht zur Europameisterschaft aufgrund der Situation in ihrem Land. Und was da so letztendlich rund um den Balkankrieg los war. Und dementsprechend konnten sie nicht Europameister werden. Die Dänen sind dann eingesprungen, wie wir uns leider erinnern, weil die deutsche Mannschaft war der Leidtragende. Und damit war das Halbfinale klar. Das bestand aus den Spielen Portugal gegen Frankreich und Italien gegen die Niederlande. Ja, und da ging es dann richtig zur Sache. Nämlich, es gab dann das sogenannte Golden Goal. Ja, also das musste am Ende das Spiel Portugal gegen Frankreich entscheiden. Ja, und in diesem tollen Spiel, da ging Portugal durch Nuno Gomes, stand mit 1:0 in Führung. Aber in der 51. Minute traf ein alter Bekannter auf der Weltmeisterschaft 98, ein großer Held, auch später bei Arsenal London.
Thierry Henry.
Richtig, ja. Genau. Die hatten also wirklich in dem Moment dann dadurch natürlich einfach gute Einzelspieler, ne, die halt dann auch da getroffen haben. Denn das brauchten sie auch, weil nämlich Portugal eigentlich lange Zeit die stärkere Mannschaft war und die besseren Chancen hatte. Und also es blieb dann aber beim 1:1. Das heißt, es ging in die Verlängerung und dann ging das wieder los mit diesem Golden Goal, ne. Mal ganz davon abgesehen, Golden Goal, was hältst du eigentlich davon oder was hast du davon gehalten? Gibt's ja nicht mehr.
Ich fand es okay, also deutlich besser als dieses Silver Goal, was danach nochmal eingeführt wurde.
Ganz schlimm, ja.
Also das Golden Goal fand ich schon, hat dem ein bisschen besonderen Kick verliehen. Also ich fand es jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen.
Ja. Naja, es hat auf jeden Fall, ich meine, klar, das Spiel ist dann
wirklich zu Ende. Ich meine, es kann so oder so natürlich laufen. Entweder beide Teams belauern sich komplett in der Verlängerung, passiert gar nichts mehr aus Angst, oder beide stürmen nach vorne und sagen, wir brauchen dieses eine Tor und dann war es das.
Ne? Ja, also ganz ehrlich, ich finde auch, dass es seinen Reiz hatte, aber ich war nachher auch wirklich froh, dass es dann doch wieder zurückgemacht haben, also zurückgedreht haben, die Uhr ausnahmsweise mal, dass eine Regel, die einmal beschlossen wurde, tatsächlich zurückgenommen wurde, weil irgendwie fand ich es dann doch besser, so ein bisschen diesen Oldschool-Charakter noch durchzusetzen und dann bis zum Ende zu spielen, damit die Mannschaft noch eine Chance hat, zurückzukommen. Weil sonst so Spiele wie zum Beispiel das 4:3 seinerzeit oder das 3:3 82 in Sevilla, das wäre ja alles nicht möglich gewesen.
Stimmt,
und, solche Spiele, davon lebt der Fußball und von daher war es okay, es mal probiert zu haben. Das war in Ordnung, aber naja. Dann hatte ein Bekannter, der später auch bei Hannover 96 gespielt hat, mal die Chance, das Spiel noch zum Golden Goal zu entscheiden. Weißt du noch, wer es war?
Abel Xavier, ne?
Ja, der Blonde. Mit
seiner tollen blonden Mähne. Ich glaube, der Bart war auch blondiert.
Ja,
damals hätte man ja mal gesagt, Paradiesvogel. Ne?
Ja, absolut. Also der war auffällig, das muss man ganz klar sagen. Ne? Der war aber auch durch seine Spielweise auffällig. Wie gesagt, große Chance gehabt, nicht nutzen können. Also ein Kopfball, das wäre das Golden Goal gewesen. War eine Riesensache. Und dann hat er später aber den Elfmeter verursacht, was aber dann sie dann auch verwandelt hat. Ne? Und dadurch ist das Golden Goal per Elfmeter durch das letztendlich von Handspiel von Abel Xavier zustande gekommen. Und
doppelt bitter für ihn, ne?
Ja, und die Portugiesen haben sich danach aber nicht so gut benommen. Ne? Also klar, die waren sauer, das verstehe ich, aber...
Ja, da gab es auch nicht sogar Spuckerei, oder?
Ja.
Also da war ziemlich viel Trubel dann auf dem Spielfeld selber. Ich glaube nicht ganz so krass wie damals Deutschland-Argentinien, aber es war schon ziemlich heftig.
Ja, das war definitiv heftig und war schade, dass es so zu Ende ging, aber am Ende war es dann ein großer Kampf zwischen zwei großartigen Nationen und auch zwei wirklich großartigen Spielmachern, Luis Figo und eben
Zinedine Zidane.
Genau. Ja. Also Figo wurde ja auch später zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt und er ist dann anschließend gewechselt von Barcelona zu Real Madrid. Und da sind sie dann ein Jahr später auch noch hinterhergereist. Also die beiden haben dann eine große Ära bei den Galaktischen.
Ja, absolut. Ne?
Das dürftest du ja alles mitbekommen.
Genau, die beiden, dann noch Ronaldo, dann später noch Beckham. Aber zumindest die beiden haben es ja dann auch geschafft, 2002 die Champions League zu gewinnen.
Dadurch Frankreich im Finale und wer sollte der Gegner werden? Italien gegen Niederlande. Das war ein Spiel der verschossenen Elfmeter. Ein unglaubliches Spiel eigentlich. Zunächst gab es einen Elfmeter von Frank de Boer und der wurde...
Ja, pariert von Toldo, ne?
Ja.
Francesco Toldo, der glaube ich auch nicht als Stammtorwart vorgesehen war. Vor der EM, weil Buffon hatte sich verletzt, stand noch nicht im Kader.
Ja.
Und deswegen rückte er dann da rein und hat da groß aufgespielt. Ne?
Absolut.
Und das war ja nicht sein einziger Gehaltener.
Nee, das blieb nicht dabei, ne? Weil in der 62. Minute kam noch ein gewisser Patrick Kluivert, der ja eigentlich super getroffen hat in dem Turnier, aber da hat Rolle dann wieder gehalten. Ne? Oder nein, der ging an den Innenpfosten. Also da hat aber immerhin Toldo ihn nervös gemacht. Da gehe ich jedenfalls von aus.
Eben. Du weißt, wer da am Tor steht und dass er ja schon in der ersten Halbzeit eingehalten hat. Ja? Also spielt ja alles mit rein.
Es blieb dann am Ende auch bei diesem 0:0 und zwar wirklich bis nach der Verlängerung. Es ging dann ins Elfmeterschießen. Ja, und dann kommen die Torschützen, die Elfmeterschützen der Holländer, die sind relativ leicht zu nennen. Das hat nämlich nur einer von ihnen getroffen. Ne? Das war der gute Patrick Kluivert. Aber die anderen haben alle verschossen und Toldo hat die Elfmeter von Frank de Boer schon wieder, von Paul Bosfeld und von Jaap Stam sind nicht reingegangen. Jaap Stam hat übers Tor geschossen, aber Bosfeld und Frank de Boers Elfmeter hat er wieder gehalten.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Also absolut.
Und damit hat Italien am Ende das Ding dann ganz klar für sich entschieden. Ganz klar im Bereich des Elfmeterschießens.
Genau.
Ja, und so hieß das Endspiel dann Italien gegen Frankreich. Und da habe ich eine ganz spezielle Erinnerung dran. Ich hatte damals für einen gewissen Zeitraum in Bad Honnef gelebt, für 3 Jahre. Und das liegt ja so in so einem Tal. Und wir hatten ja, das war ein sehr gewitterreicher Sommer. Und ich habe von diesem Finale so gut wie nichts gesehen. Weil wir hatten wieder ein schweres Gewitter. Und ich hatte keinen Empfang mehr, nichts. Ne, war alles weg und ich war am Fluch und ich will doch dieses Endspiel sehen. Ne? Und dann, also, es gab dann lange Zeit nichts zu sehen und dann, glaube ich, in der Verlängerung war es dann letztendlich dann tatsächlich kurz vor dem entscheidenden Tor, da habe ich es dann gesehen. Also hast du das Spiel, hast du
auch in Erinnerung? Doch, habe ich auch noch eine gute Erinnerung. Auch meine ich, dass die Italiener generell besser im Spiel waren, auch verdient in Führung gegangen sind durch Del Vecchio war es, ne?
Richtig, ja.
Der jetzt keine ganz große weder Länderspiel noch große Spielerkarriere an sich hingelegt hat. Ich glaube, nur bei dem Turnier so ein bisschen aufzockte.
Ja.
Aber trotzdem, das war schon in der zweiten Hälfte. Mhm. Und die hatten das Spiel eigentlich komplett im Griff, die Italiener. Also es sah sehr wenig danach aus, als würden sie diesen Europameistertitel nicht erringen können.
Und dann aber haben dann die Franzosen doch noch zurückgeschlagen, also in dem Fall durch Sylvain Viltor, der in der 4. Minute der Nachspielzeit.
Das muss ich mal überlegen, ne? Ja, du rettest dich erstmal mit einem Tor in der 94 überhaupt in die Verlängerung.
Boah. Ja, die Franzosen haben schon auch ein bisschen Glück gehabt bei dieser Europameisterschaft.
Ja.
Also ich meine, erstmal haben sie sich sehr zittrig qualifiziert, das hatten wir ja schon besprochen. Dann gab es halt immer mal Momente, wo dann auch ein bisschen das Glück gebraucht wurde und im Endspiel war es dann letztendlich auch so. Und dann gab es ja das Golden Goal dann in der, jetzt muss ich schauen, 103. Minute war es dann letztendlich. Da durfte ich dann auch endlich wieder einschalten oder zugucken. Ne? Wer hat's gemacht?
Du David Trezeguet.
Jawohl,
Trezeguet. Aber war ein richtig schöner Drehschuss, muss ich auch sagen. Ne?
Das war ein Hammer.
Den hat er aus der Drehung unter die Latte gehämmert. Ne?
Ja,
das also, war... Tolles Tor.
Genial war das. Also ich habe mich auch für die Franzosen gefreut, weil ich war ein bisschen so eher auf Seiten der Franzosen. War mir eigentlich relativ egal, aber sie haben es geschafft und ja, waren damit Weltmeister und Europameister geworden, was noch nicht so vielen Mannschaften gelungen ist. Die Deutschen hatten das ja 72 und 74, Europameister, Weltmeister und die Spanier später dann, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, haben es ja auch noch mal geschafft. Das war auf jeden Fall ein durchaus verdienter Titel, aber auch einer, wo sie ein bisschen Glück hatten, fand ich.
Ja, muss man sagen. Also ich glaube, spielerisch gab es schon Teams, die da so ein bisschen mehr überzeugt haben und auch.
Also die Holländer waren eigentlich.
Holländer, mal, muss man das, schon sagen. Das wäre eigentlich genau deren Turnier gewesen. Ne?
Ja, ja.
Oder auch die Italiener fand ich auch. Da hat ja auch, hatten wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, Tottis Stern ging da ja auch mit auf.
Ja,
ne?
Ja, wir können ja jetzt mal in die UEFA All-Star-Liste gucken, weil das ist, glaube ich, immer interessant. Dann ein paar Namen habe ich schon verlesen, aber sicher noch nicht alle. Im Tor, nach der Leistung nicht überraschend, Francesco Toldo. Ne? So, das war dann sozusagen der erste Torwart. Dann die UEFA 2 aufgestellt, Fabian Barthez. Gut. Ja, der muss der Titeltorwart halt auch noch mit rein.
Fand ich jetzt persönlich sogar immer so ein bisschen, obwohl Welt- und Europameister, irgendwie immer so ein gefühlt Schwachpunkt, oder?
In meinen Augen auch. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Barthez, ja, der hat natürlich auch mal zwischendurch so einen guten gehalten, ohne Zweifel, aber in meinen Augen war er kein absoluter Weltklasse-Torwart. Nee. Der war sicher international durchaus höher angesiedelt, aber ich würde jetzt nicht sagen, oberstes Regal. Also das Real darunter ist auch schon nicht schlecht. Ne? Da kommen andere auch nicht hin. Aber lassen wir mal in die Abwehr gehen. Frank de Boer haben wir hier. Dann haben wir Alessandro Nesta. Und da auch ein, ja, den haben wir dann 2006 auch gesehen, Fabio Cannavaro. Also sehr viele Italiener dabei sozusagen. Marcel Desailly, Laurent Blanc. Das ist die Abwehr der UEFA. Klingt gut.
Fünfmal Weltklasse, würde ich sagen, ne?
Ja, und jetzt wird es auch im Mittelfeld interessant. Luis Figo, nicht überraschend. Baudouin Senden, den wir auch schon erwähnt haben. Zinedine Zidane, ganz langsam. Dann der eben auch bereits erwähnte Edgar Davids. Patrick Vieira, auch ein ganz toller Spieler. Und einer, den kenne ich gar nicht, wie heißt der? Pep Guardiola.
Hätte ich aber jetzt ehrlicherweise auch nicht bei dieser Auflistung jetzt erwartet, ne?
Ja, ganz ehrlich, der überrascht mich auch gerade.
Also im Viertelfinale ja auch ausgeschieden, er selber so als Sechser, dass er dann da irgendwie...
Ja, die UEFA aber hat schon damals gewusst, der Mann könnte mal
ganz den entscheiden. Den müssen wir irgendwie pushen, ne?
Ja, also Pep Guardiola hat es tatsächlich ins All-Star-Team geschafft, der Europameisterschaft 2000. Für mich eine der größten Überraschungen rund um dieses Turnier. Ja. Stürmer haben wir schon erwähnt, eigentlich mit Patrick Kluivert. Dazu noch ein Francesco Totti, natürlich auch ein ganz großer seines Fachs, ne, klar. Nuno Gomes, Thierry Henry und Raúl, trotz seines verschossenen Elfmeters natürlich ein absoluter Weltklasse-Mann.
Absolut, ja. Aber dann für ihn hat es im Nationaldress dann nie zu was ganz Großem gereicht, muss man ja leider auch sagen. Ne?
Ja, für ihn kam das alles ein bisschen zu spät, ne? Ja. Diese große Hochzeit des spanischen Fußballs, da war genau in dem Moment, glaube ich, abgetreten und ja, Pech gehabt, kann man sagen. So wie in Deutschland Uwe Seeler, der zwischen den beiden Weltmeistertiteln 54 und 90 sozusagen, 54 und 74 alles gespielt hat. Ne? Aber manchmal
oder jetzt so. Bezogen auf das Turnier auch Paolo Rink. Ne, extra eingebürgert,
ja.
Wollte was Großes prägen und dann,
nein, ist egal. Aber. Das war jetzt der Gag des Tages, ne? Aber grundsätzlich ja richtig. Ne? Paolo Rink war ja einer der Protagonisten in der deutschen Mannschaft. Er hat aber dann nicht gut abgeschnitten, aber da war er ja nicht alleine. Kurzer Blick noch auf die Torschützenliste. Wir hatten schon erwähnt, dass Kluivert und Milosevic, die jeweils 5 Tore gewonnen haben. Nuno Gomes hat 4 Tore geschossen, Thierry Henry 3, Zlatko Saović auch 3 und der eben bereits erwähnte Sergi Conceição. Die 3 Tore aus dem Spiel haben gereicht, um auf dem gemeinsamen dritten Platz zu landen sozusagen. Ja, damit ist diese Europameisterschaft Geschichte. Aus deutscher Sicht kann man sagen, Gott sei Dank. Übrigens, überraschenderweise kein deutscher Spieler in der UEFA All-Star 11. Naja, das hat sich auch dann nicht gelohnt. Ne? Damit brechen wir das an dieser Stelle jetzt ab und wandern rüber zur EM 2004. In Portugal, Deutschland hatte sich qualifiziert und hatte in der Gruppe D Tschechien, die Niederlande und Lettland als Gegner. Und an das erste Spiel erinnern wir uns, glaube ich, alle noch ganz gut. Das war gegen die Holländer. Ne?
Ja, eigentlich ein super Start ins Turnier.
Ja.
Frings auch mit dem 1-0.
Ja, ja.
Und da hat man gedacht, die Deutschen sind auch super im Spiel. Gegen eine sehr gute niederländische Top-Mannschaft. Aber hat halt dann doch wieder nicht sollen sein, weil der Van Nistelrooy da ein Weltklasse-Tor gezaubert hat, ne?
Absolutes Weltklasse-Tor. Ich weiß, wie er damals den Gegenspieler Fabian Ernst, glaube ich, ausgespielt hat und dann das 1-1 machte. Okay, 9 Minuten Verschluss. Aber da waren wir eigentlich alle guter Hoffnung. Ne?
Ja, ich meine, also da trotzdem war noch ein guter Start irgendwo,
ja,
ne?
Also irgendwie Deutschland eigentlich ordentlich gestartet. 1-1 gegen Holland ist in Ordnung, gegen einen absoluten Mitfavoriten. Mit wirklich einer absoluten Top-Mannschaft, muss man auch sagen. Und obwohl bei den Holländern war immer wie immer ein bisschen Unruhe, das hat man ja oft, da gab es auch viel Kritik an Dick Advocaat, der damals Trainer war. Aber trotzdem, auf die deutsche Mannschaft bezogen, man war natürlich dann erstmal glücklich. Man kam ja auch als Vize-Weltmeister dahin, nachdem man 2002 dann doch überrascht hatte, teilweise vielleicht auch etwas schwächere Gegner hatte. Mhm. Aber eigentlich war die Zuversicht schon ein bisschen da, dass wir vielleicht ein bisschen mehr erreichen können als 2000, weil die Blamage sollte sich auf keinen Fall wiederholen.
Ja, und wenn ich dann ein bisschen das Mittelfeld auch mal durchgehe, so gespickt zumindest mit Schneider, Ballack, Frings.
Ja, das hört sich schon gut an.
Das ist jetzt, man kann jetzt ja nicht sagen, das ist eine komplette Rumpeltruppe dann gewesen. Ne?
Nee, absolut nicht.
Zudem Lahm, Podolski, Schweinsteiger erstmals dabei.
Das waren die ersten Turniere von den dreien. Lahm war auch schon Stammspieler. Ja. Und die anderen beiden, die kamen, da weiß ich noch, die kamen von der U21 hinter EM nachgereist. Ne? Also die haben dann regelrecht dann im letzten Moment noch den Sprung geschafft. Ein Lukas Podolski, heute noch aktiv, tatsächlich 2004 schon dabei. Ne?
Ja, Wahnsinn, also, ne? Wenn man überlegt, was das für eine Zeitspanne ist.
Ist Irrsinn, also schon 20 Jahre her. Schon
phänomenal. Ja. Aber ich weiß auch noch, sein Debüt war ja dann, glaube ich, letztes Spiel vor der EM gegen die Ungarn.
Oder? Ja, ich war überlegen, Debüt oder erstes Tor war gegen Thailand.
Genau, das war auf dieser Asienreise.
Ja, ja, ne? Genau. Aber das war, du hast recht, das Debüt war gegen Ungarn. Das Wunder von Kaiserslautern.
Genau, der doppelte Torgelle und ein jubelnder Lothar Matthäus. Aber vielleicht deswegen eigentlich so umso überraschender, eigentlich gedämpfte Stimmung Richtung Turnier hin. Hm. Und dann spielst du gegen die Holländer 1-1, da kannst du unterm Strich dann erstmal sagen, wir sind irgendwo doch noch gut reingekommen. Ne?
Da bist du eigentlich gut reingekommen. Ist immer doof, wenn du führst und dann so kurz vor Schluss noch den Ausgleich kriegst. Aber man war zufrieden, man hat gesagt, okay, damit können wir leben, weil jetzt geht's ja gegen Lettland. Ne? Und das Spiel werde ich, ich gebe einen Namen, den ich nicht vergessen. Es gab da einen Spieler, der hieß Werpakowskis.
Der Neuner, ne?
Ja. Ja. Ja, und der uns auch große Probleme bereitet hat. Und wir haben natürlich das Spiel gegen diese Mannschaft eigentlich im Vorfeld schon als Sieg abgehakt, alle. Ne? Aber wie es im Fußball manchmal so ist, verloren haben wir zwar nicht, aber es ging am Ende einfach torlos aus, 0-0. Und damit war man also richtig unter Zugzwang, ne? Weil das war natürlich bitter. Jetzt hatte man wieder eigentlich die gleiche Situation wie 4 Jahre zuvor.
Ne? Genau, Geschichte, die sich wiederholt. Ne? Du spielst gegen eine Mannschaft, die bereits qualifiziert ist. Die Tschechen, die ähnlich wie 4 Jahre zuvor die Portugiesen eine B11 aufbieten und dich eigentlich so ein bisschen, einladen ist zu viel gesagt, aber du kannst das Geschenk ja auch mal annehmen, gewinnen und dann bist du im Viertelfinale.
Ich habe wohl das Gefühl, dass in dem Moment aber auch der Druck unheimlich steigt. Da kommt eine Mannschaft auf den Platz von Reservespielern, die sich beweisen wollen, die auch zeigen, dass sie es auch können. Die sind schon qualifiziert, haben nichts zu verlieren, rein gar nichts. Und du kommst, und das sind ja immerhin die besten Spieler ihres Landes. Und die Tschechen haben ja nur wirklich eine gute Mannschaft gehabt 2004. Also das war ja herausragend, was die teilweise unter Kliki Petra gespielt haben. So haben sie den Trainer genannt. Ne? Also Karel Brückner, wie er sich auch ausspricht. Das war doch 2004. Und dementsprechend haben wir aber auch trotzdem gehofft, gegen diese Ersatzmannschaft reißen wir es.
Und die sind ja sogar in Führung gegangen, ne? Durch Ballack. Richtig. Also eigentlich Vorzeichen optimal.
Ja.
Und dann gab es aber ein super schönes Tor, meine ich, von Marek Heinz, späterer Gladbacher.
Danke.
Ja. Muss man ja trotzdem nochmal erwähnen, ne?
Ja, darf man, ja. Muss man.
Und dann stand es zur Halbzeit, meine ich, 1-1. Dann gab es das EM-Debüt für Podolski, der reinkam.
Richtig.
Da hat man dann nochmal alles auf eine Karte gesetzt, weil die bisherigen Stürmer in dem Turnier, man hatte ja sehr große Hoffnung auf Kevin Korani gesetzt. Ne?
Ja, der aber das nicht so erfüllen konnte.
Dann noch ein Freddy Bobic, der aber, glaube ich, schon Zenit eher überschritten hatte. Ja. Also offensiv war das noch sehr mau, Klose, auch nicht wirklich in Form. Da kam dann zu wenig. Und schlussendlich hat dann, glaube ich, Milan Baros war es.
Ja,
der hat dann das 2-1 gemacht für die Tschechen. Auch wieder so einer dieser besonderen Stars von dem Turnier, ne?
Ja.
Muss man sagen.
Ja,
also da ging auch wieder so sein Stern auf.
Ja, ja, ja. Ja, und unser ging unter, ne? Ja. Also der deutsche Stern ging unter. Also 2000 und 2004, also sowas von grotten Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Wobei ich 2004 noch leicht besser fand.
Ne? Also muss ich auch sagen. Also wenn man gegen die Niederländer eigentlich, also ohne es schön zu reden, aber im direkten Vergleich war das vielleicht eine 5- und das andere eine 6.
Das andere war auf jeden Fall eine 6 mit Sternchen oder so mit Minus hinten dran. Während das, 4- bis 5 würde ich auch sagen. Also es ist, wir sind ein bisschen gnädiger, weil es einfach schon eine leichte Steigerung war. Aber natürlich dennoch eine riesige Enttäuschung. Ein Fußballland wie Deutschland. Das war ja auch schon klar. In 2 Jahren spielen wir die WM im eigenen Land. Und dann,
was soll da kommen?
Da sollte natürlich die EM ein Stimmungs-Aperitif sein. Ne? Dass man sagt, okay, wir stimmen uns jetzt damit mit einem guten Ergebnis auf unsere eigene WM ein. Und das ging natürlich dann komplett in die Hose. Ne? Also auch wenn ich jetzt eine 4- verteilt habe, am Ende war es zumindest, was das mediale Echo angeht, eine 5-6. Und natürlich darfst du als deutsche Mannschaft nicht zweimal hintereinander in der Vorrunde ausscheiden. Obwohl, das sollte sich ja später bei Weltmeisterschaft
Geschichte, die sich wiederholt.
Wiederholen. Ne? Ja. Aber gut, hoffentlich wird das vielleicht jetzt auch mal langsam wieder aufhören. Ja, damit war Deutschland raus und die waren in der Gruppe D. Die anderen Gruppen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir hier nicht zu viel Zeit verlieren. Die Portugiesen haben sich in der Gruppe A durchgesetzt, vor den Griechen, Griechenland, davon reden wir natürlich noch. Schon da eine Überraschung, weil die Spanier haben dann letztendlich das Nachsehen gehabt. Ne? Also die hochgelobten Spanier, auch damals schon mit einer guten Mannschaft unterwegs, haben es dann nicht geschafft, sind ausgeschieden in der Vorrunde, teilten also das Schicksal der Deutschen. Die Russen damals auch ausgeschieden mit 3 Punkten, also dementsprechend in der Gruppe A dann diese Ergebnisse, die ich gerade nannte. In der Gruppe B hat sich der Titelverteidiger ganz durchgesetzt, also auf den ersten Platz mit 7 Punkten vor den Engländern. Kroatien und Schweiz blieben auf der Strecke. So ist es eben dann. Ne? Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht die ganz großen Erinnerungen dran, denke ich mal. Gehen wir in dem Fall weiter Richtung Viertelfinale. Da müssen wir natürlich die Gruppe C noch abschließen. Da haben die Schweden und die Dänen sich durchgesetzt vor den Italienern. Das ist dann schon eine Überraschung.
Absolut, ja.
Und am Ende war es nur die Tordifferenz. Weil die ersten drei hatten 5 Punkte. Schweden 5, Dänemark 5, Italien 5. Die Italiener allerdings nur plus 1.
Die Minimalisten aus Italien haben zu wenig Tore gemacht. Ne?
Ja, und manchmal rächt sich das dann doch. Ne? Und in dem Fall, die Italiener mussten sich dann verabschieden. Ja, und damit kommen wir zu den Viertelfinals. Das erste Viertelfinale am 24. Juni 2004. Portugal gegen England. Das war dann schon ein richtiger Kracher. Ne? Also da ging es gut ab.
Absolut. Also England ging dann früh in Führung.
Ja.
Und dann konnten die Portugiesen aber noch den Ausgleich erzwingen. Relativ spät, glaube ich, um die 85. rum.
Richtig, 85.
Ne? Helder Postiga. Jetzt eher so ein Edeljoker bei denen, ja. Aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und damit war es dann aber nicht genug. Ne?
Ja, die Engländer haben noch ein Tor gemacht, oder? Das wurde aber nicht gegeben. Ne? Also das war.
Da gab es so ein bisschen Verwirrung darum nach einem
Freistoß.
Ne? Freistoß ja, und ja. Kempel, diese Abwehrkante. Ne?
Ja, absolute Kante. Ja, da soll also eine Behinderung da gewesen sein. Also der Torhüter Ricardo, der Portugiesen, den kennen wir vor allen Dingen noch deswegen, weil er ohne Handschuhe gehalten
ja.
hat. Also wie früher 74, Jungblut im Tor, der Holländer, auch ohne Handschuh. An den hat er mich immer erinnert. Egal, das Tor wurde auf jeden Fall nicht gegeben und da hat sich der schweizerische, also der Schiedsrichter einiges anhören müssen.
Urs Meier, ne?
Ja, Urs Meier, den kennen wir alle. Da gab es dann tatsächlich bis hin zu Morddrohungen. Das war natürlich nicht so gut. Und auf jeden Fall, das Tor wurde nicht gegeben. Es ging dann halt dann doch noch in die Verlängerung. Und dann hat sich ja zuvor noch der große Star der Engländer, der Jungstar, ne? Wir haben ja eben schon Podolski erwähnt, Schweinsteiger, Lahm. Es gab noch einen weiteren Jungstar.
Genau, Wayne Rooney. Ne?
Wayne Rooney.
Hat sein erstes Turnier gespielt, da schon auch deutlich prominenter, muss man sagen, als noch Schweinsteiger, Podolski. Also wirklich eine sehr tragende Rolle, in dem noch sehr jungen Alter dann da schon gespielt. Mhm. Und der musste während der ersten Halbzeit halt schon raus, also schon eine extreme Schwächung dann. Ne?
Ja, Knochenbruch im Fuß, schon also... Das klingt nicht gut und hat ihn auch erstmal sehr lange rausgenommen. Und am Ende war es ein tolles Spiel, ganz klar. Also, aber es ging dann halt ins Elfmeterschießen. Ja, und England im Elfmeterschießen ist ja eine eigene Story für sich. Es war eng, aber Ricardo hat da mehrere Male wieder mal mit seinen nicht mit Handschuhen versehenen Händen einiges verhindern können.
Und unter anderem David Beckham hat da auch wieder einen Elfmeter verschossen, wieder, weil er im Gruppenspiel schon einen verschossen hatte gegen Frankreich.
Ja,
ne?
ja.
Ist auch irgendwie so ein bisschen diese tragische Story rund um Beckham, England, Turniere. Das sollte auch irgendwie in letzter Konsequenz dann nie so wirklich sein, ne?
Ja, nein, das sollte irgendwie nicht sein und dann war es ja auch noch ausgerechnet Ricardo selbst, also der Torwart, der dann in den entscheidenden Elfmeter dann zum 8-7 nach Elfmeterschießen dann letztendlich reingesammelt hat. Also war schon ein sehr spektakuläres Spiel, kann man nicht anders sagen.
Perfekt für den Gastgeber und das Gastgeberland natürlich dann, dass er dann noch weiter ins Turnier kommen konnten, ne?
Absolut.
War ja auch die klare Zielsetzung, dass sie den Pott holen.
Natürlich, die hatten eine Top-Mannschaft und die wollten natürlich auch mit dem jungen Cristiano Ronaldo genau. auch schon.
Ebenfalls Turnierdebüt hatten wir bestimmt.
Ja, das wollten wir ja auf jeden Fall auch nochmal erwähnen haben, dass Cristiano Ronaldo ja auch da schon aktiv war. Haben wir, glaube ich, aber eben auch schon gesagt, wie auch immer. Es ist letzten Endes ein Turnier der Jungstars gewesen, kann man sagen, die auch später den internationalen Fußball prägen sollten.
Das war schon eine. Und bei Portugal dann so ein bisschen die Mischung aus goldene Generation, wie man ja immer so sagt. Ja, ne? Ja. Rui Costa, Luis Figo etc. Vermischt dann mit dem Cristiano Ronaldo und auch noch so halbwegs alten wie Helder Postiga und den wir von 2004 ja auch noch kannten, 2000 Nuno Gomes
war
glaube ich auch noch dabei.
Der war auch noch dabei, ja.
Also ja, sehr interessant einfach, ne?
Ja, das war generell wirklich, was das angeht, auch sehr wegweisende Europameisterschaft, weil eben, wie schon erwähnt, viele Jungstars da ihr Debüt gaben und im Prinzip schon gezeigt haben, wo die Reise hingeht. Ja, am Ende hat Portugal es dann geschafft und dann wartete man natürlich auf den nächsten Gegner und da spielten jetzt erstmal Frankreich und Griechenland gegeneinander. Ja, Griechenland eh schon eine Überraschung, dass die überhaupt die Vorrunde geschafft haben und wir wollen natürlich nicht vergessen, hier den Trainer der Griechen zu erwähnen. Ne? Das war
König Otto, ne?
Ja, Rehakles. Ne? Also Otto Rehagel als Trainer der Griechen. Unterwegs zu einem Wunder, nämlich das nächste Wunder, müsste erstmal lauten, die wirklich favorisierten Franzosen zu schlagen. Man hat ihnen eigentlich keine Chance gegeben. Aber in der ersten Halbzeit schon hatten die Griechen überraschenderweise die größeren Chancen.
Ja.
Die Franzosen taten sich schwer.
Ja, trotzdem auch natürlich durch Standards wie immer nach vorne gekommen. Aber ja, da hatten sie schon zwei, drei Dinge auf dem Fuß oder eher auf dem Kopf. Und dann ging es ein bisschen schmeichelhaft für die Franzosen mit dem Torlos erstmal in die Pause, ne?
Das war tatsächlich etwas schmeichelhaft. Sie wurden dann aber besser, hatten dann ein paar gute Chancen, unter anderem auch durch Thierry Henry, der zweimal das Tor nur ganz knapp verpasst hat. Also da war einfach die Präzision nicht hundertprozentig da. Naja, und dann hat jemand getroffen, den wir auch ganz gut kennen. Ne?
Ja, der zu dieser Zeit dann nicht zu Unrecht den Spitznamen Euro-Harry bekommen hat, ne? Angelos Charisteas, ja?
Ja. Also, ja. Da war natürlich dann richtig was los. Der hat dann 1-0 gemacht in der 65. Minute. Ein Kopfball, weiß noch, wie er ihn reingerammt hat. Also das war schon recht beeindruckend.
Ja.
Und dann haben die Griechen das gemacht, was unter Otto Rehagel eigentlich immer Gesetz Nummer 1 ist. Die
haben den Beton rausgeholt.
Genau. Ne?
Also schön angerührt.
Rehagel hat natürlich gewusst, er hat jetzt keine Truppe voller Künstler. Da waren ganz andere Mannschaften da, wo man gedacht hat, die können diesen Künstlereffekt viel eher erzielen. Aber trotzdem hat die Mannschaft sehr effektiv verteidigt und hat das 1-0 einfach über die Zeit verteidigt.
Man muss ja auch sagen, das war ja schon eine ausgebuffte Truppe. Ne? Das ist ja nicht so, dass da irgendwie 10, 20-Jährige auf dem Platz standen, sondern ganz ausgewiefte Leute. Und der hat ihnen dann, der Rehagel, wie man heutzutage sagen will, so einen klaren Matchplan, ne?
Ja.
Immer an die Hand gegeben und den haben sie halt komplett befolgt.
Ja, und ihr müsst einfach nur tun, was ich sage, dann gewinnen.
Ich weiß noch, dass er damals schon sehr viel darüber geschimpft wurde, mit so einer Art von Fußball erfolgreich sein. Aber gut, ja.
Wie hieß er nochmal, mit Libero, Trajanos Delos?
Trajanos Delos, ja.
Also das sind ja auch so Dinge, die eigentlich Unding sind, weil das war ja in der Europameisterschaft auch der Künstler, nicht nur der jungen Spieler, wie wir eben gesagt haben, auch der Künstler. Also wenn ich allein an die Tschechen denke, die da auch herausragend gute Spieler hatten. Ne? Also was da in Milan Baroš, Jan Koller natürlich,
Nedved
natürlich,
Rosicki.
Ja, in der absoluten Hochzeit, Rosicki, das war eine Irrsinnstruppe. Zu denen kommen wir gleich noch. Aber dann da fielen die Griechen natürlich rein fußballerisch schon etwas gegen ab.
Ja, absolut.
Aber die waren halt erfolgreich. Ne?
Genau.
Und das muss man ihnen dann wieder hoch anrechnen. Und ich denke, dass Rehagel, glaube ich, auf ewig einen Helden- und Götterstatus haben wird in Griechenland. Also Götterstatus kriegt man ja in Griechenland recht schnell, aber in dem Fall.
Bezahlen muss er nicht viel, wenn er da ist.
Ne? Nee, also da gehe ich von aus, dass er, glaube ich, überall sein Essen umsonst kriegt. Also würdigen wir hiermit Otto Rehagel schon zum ersten Mal. Wir werden das gleich noch weiter tun. Ja, das dritte Viertelfinale waren dann Schweden gegen die Niederlande, wo es natürlich einen klaren Favoriten gab, nämlich die Niederlande logischerweise. Aber die haben sich die Zähne ausgebissen an den Schweden. Also sehr lange sah es so aus, als wenn dieses Spiel keinen Sieger haben wird. Und es war auch so.
Ne? Das ging dann trostlos nach 120 Minuten ins
Elfmeterschießen. Also wir können da relativ schnell zum eigentlich entscheidenden Punkt kommen, nämlich dass es ein Elfmeterschießen entscheiden musste. Da schießen ja immer die sichersten Schützen zuerst. Zlatan Ibrahimovic war der Erste, der schoss und er versendete. Also das fing schon nicht gut an für die Schweden halt. Und dann kam halt Philipp Kökü vom Elfmeterpunkt ebenfalls vorbeigeschossen. Also es war dann so hin und her. Und am Ende war es dann Edwin van der Sar, der es entschieden hat, weil er den Elfmeter von Olof Melberg gehalten hatte. Und damit hatten die Niederlande hatte mit 5-4 gewonnen und waren eine Runde weiter.
Und ne, extra noch anzumerken, haben ihr Trauma damit besiegt.
Ja.
5-mal hintereinander im Elfmeterschießen verloren, diesmal weitergekommen.
Ja.
Kann sich jetzt ja noch gut daran erinnern, 2000. Das war natürlich sehr bitter, dann zu Hause gegen die Italiener. Aber
ja
diesmal hat es gelangt.
Diesmal hat es gelangt, auch wenn die Leistung vielleicht etwas besser hätte sein können. Aber so ist es normal am Ende. Entscheiden dann die Tore, in dem Fall im Elfmeterschießen. Dann gehen wir über zum letzten Viertelfinale. Das war ein relativ humorloses und klares 3-0 der Tschechen, die dann die Dänen letztendlich da ausgeschaltet haben. Aber sie haben etwas defensiver gespielt als sonst üblich. Aber das hat dann der tschechische Trainer Karel Brückner dann auch damit erklärt, dass er natürlich nicht den Fehler machen wollte, den Gegner zu unterschätzen und so weiter und so weiter. Ich denke, dieses Spiel ist relativ schnell erzählt. Binnen 20 Minuten war alles klar. Jan Koller hatte das erste Tor gemacht und Milan Baroš hatte noch 2 weitere Tore dann nachgelegt und damit war letztendlich dann das Halbfinale erreicht. Kommen wir zum Halbfinale. Portugal gegen die Niederlande. Das ist natürlich dann nach dem Verlauf ein sehr heiß erwartetes Spiel gewesen. Die Portugiesen natürlich in ihrem eigenen Stadion unbedingt gewinnen wollen. Und dann hat sich auch jemand in die Torjägerliste wieder eingetragen, den wir ganz gut kennen. Das 1-0 hat nämlich wer gemacht?
Cristiano Ronaldo, ne?
Jawohl, nach einer Ecke von Deco, nach 26 Minuten, stand es dann 1-0 gegen die Holländer. Und Luis Figo hat auch wieder gezaubert.
Ja, also war auch nochmal wirklich das Turnier, wo er groß aufgezockt hat, muss man sagen. Das war vielleicht auch noch so das Letzte, wo er jetzt wirklich auf einem absoluten Höhepunkt seines Schaffens war. Ich würde sagen 2000 noch eher, aber 2006 war schon so ein bisschen drüber, fand ich. Aber da hat er wirklich mit im Zusammenspiel dann mit diesem jungen Ronaldo, da hat schon vieles gestimmt und die ganze Nation hat natürlich gehofft, dass sie das vollenden könnten. Ne?
Ja, die Portugiesen waren auch in dem Spiel, muss man sagen, besser als die Holländer, die große Probleme hatten. Auch Ruud van Nistelrooy konnte sich nicht durchsetzen und sie hatten wirklich nicht so den Zugriff auf das Spiel. Mhm. Die Portugiesen haben dann auch noch erhöht und zwar durch einen alten Bekannten hier in Köln. Weißt du noch, wer es war?
Manisch.
Jawohl, Manisch. Der Mann, der auch schon mal gerne einen Fingerzeig von sich gibt, hat in dem Moment aber, sag ich mal, positiv geglänzt und hat das 2-0 gemacht. Also das war dann quasi schon eine kleine Vorentscheidung. Aber es gab dann nochmal ein bisschen Spannung.
Genau, die Portugiesen haben sich nicht nehmen lassen und noch ein Tor gemacht. Aber diesmal ins eigene getroffen durch Jorge Andrade.
Genau.
Und dann haben die Niederländer sich natürlich gedacht, alle Schleusen auf.
Ja, wobei, du musst sagen, da hat der, glaube ich, der Ruud van Nistelrooy ein bisschen nachgeholfen und
okay,
hat den sozusagen
also unter Bedrängnis
zum Tor gedrängt. Ja, den Torhüter mit ins Tor gehauen, aber egal. Andrade hat letztendlich das Eigentor gemacht und die Holländer haben dann in den letzten 10 Minuten nochmal alles wirklich. Die haben 3 Mittelstürmer aufgestellt: Ruud van Nistelrooy, Roy Mackay und Pierre van Hooijdonk. Es hat nicht gereicht.
Wenn die 3 Granaten schon am Platz stehen, das reicht nicht, dann ist es auch verdient.
Ja,
und dann. Kann man nicht anders sagen, also.
Ja. Also dadurch absolut verdienter Finaleinzug von Portugal in ihrem eigenen Heimturnier. Und das war natürlich dann auch eine Riesenparty. Ne? Dann wurde richtig gefeiert. Portugal, man sagt ja immer, sonst immer ein bisschen schwermütig, Fado und sonst was. Aber da wurde, glaube ich, dann die Nacht zum Tage gemacht.
In Hoffnung auf einen großen Titel, ne?
In der Hoffnung auf den großen Titel. Aber da musste ja erstmal der Gegner her. Und da haben Griechenland und Tschechien gegeneinander gespielt. Ja, Griechenland gegen Tschechien im zweiten Halbfinale, das war ein sehr spezielles Spiel. Ne? Wie hast du es in Erinnerung?
Aufstrebende Tschechen, ne, hatten wir eben schon gesprochen, sehr dynamisches Team. Spiel auf ein Tor mit ganz vielen Chancen für die Tschechen, aber kein Ding fiel rein. Zu allem Unglück dann auch noch die Verletzung von Pavel Nedved, weil schon so der Motor und das Gehirn von dem Spiel, der absolut, in der ersten absolut. Halbzeit ausfiel. Ja, und dann ging es erstmal, waren noch 90 Minuten, fiel kein Treffer, und dann ging es auf jeden Fall in die Verlängerung.
Richtig, ja, und das Spiel war halt so, wie es eigentlich für die Griechen typisch war. Ne?
Wie gemacht.
Ne? Also das, klar, die Tschechen hätten natürlich Tore machen müssen. Sie hatten große Chancen, sie hatten gute Stürmer, Baroš, Jan Koller. Aber die haben die in Manndeckung genommen und haben halt einfach ihr Ding da gespielt. Die Griechen haben die Räume eng gemacht, ne, haben die tschechische Mannschaft aber zwar optisch überlegen aussehen lassen, aber so richtig zur Entfaltung sind sie trotzdem nicht gekommen. Das war halt interessant, wie das natürlich auch wieder der alte Fuchs Rehagel natürlich auch von der Taktik her aufgebaut hatte. Und sie ist aufgegangen.
Also, ja, die haben sich die Zähne dran ausgebissen, das hatten wir eben schon mal.
Ja.
Und dann kommt der entscheidende Standard,
ja,
der auch diesmal wieder ins Tor fällt. Ne?
Ja, ja, und das, jetzt kommt wieder dieses, wir hatten ja beim letzten Mal das Golden Goal, jetzt gab es das Silver Goal.
Genau.
Und das war so, dass dann bis zur Halbzeit noch gespielt wurde.
Genau. Angenommen, du machst in der 93. das Tor, geht es ungefähr bis zur 105. Ne?
Ja.
Die Griechen haben es besser gemacht. Die haben ungefähr, ich meine, es war die 105. selber das Tor gemacht durch Abwehrchef Dellas. Und dann war kurz danach da auch schon wieder Schluss.
Übrigens, die Ecke hat ein gewisser Vassilios Tsiatas geschlagen. Den kennen wir auch noch. Ne?
Ja, der zupfte beim FC mal ein halbes Jahr hier auf.
Ja.
Mehr oder weniger. Aber er war auf jeden Fall hier und hatte viel mit seinen Schuhen auch auf. Ich meine, goldene Schuhe hat er direkt an.
Ja, immerhin. Spiel, also, ne? Das, aber gut, das nur am Rande. Auf jeden Fall Griechenland im Finale. Und ich weiß nicht mehr, ob es im Finale war oder im Halbfinale, wo der schöne Satz kam vom Reporter. Ich glaube, es war Belareti, von wegen, die Götter müssen verrückt sein. Also das fand ich damals sehr passend. Auf jeden Fall, das Finale stand damit fest, Portugal gegen Griechenland. Und das Spiel hatte man ja schon mal in der Vorrunde. Ne? Da war es, weiß gar nicht, wie es in der Vorrunde ausgegangen war.
Die Portugiesen haben 2-1 verloren, also da wurde auch direkt der Stecker gezogen.
Ah ja, stimmt. Ja, genau. Das war ja dann auch schon die erste richtig große Überraschung. Du hast vollkommen recht.
Da gab es aber sogar nicht nur Standardtor, da war es auch mal ein schöner Distanzschuss von Karagounis. Den hat man zumindest später auch nochmal in England gesehen, bei Inter Mailand.
Ja, ja.
Ne? Das war schon der Fall. Also da gab es eigentlich einen ersten Steckerzieher für Portugal direkt zu Beginn des Turniers, aber fanden danach ja wieder gut rein.
Also du hast dich damit weiter als Experte hier qualifiziert. Ne? Das wusste ich ja auch gar nicht mehr so im Detail. Sehr gut, danke für diese herausragende Nachhilfe. Und jetzt kommen wir einfach zum Finale. Natürlich mit dem ganz großen Favoriten und dank des Heimvorteils nochmal mehr Favoriten. Portugal gegen die Griechen, natürlich ein besonderes Spiel. Und es war auch deswegen was Besonderes, weil es auch ein Debüt war, ne?
Ja, für beide. Beide Mannschaften erstmals im Finale und Debütantenball im Finale.
Ja.
Auf beiden Seiten war eine Premiere.
Und es war das erste Endspiel, was auch das Eröffnungsspiel war.
Auch was, noch das, ja, ne, stimmt.
Das ist nämlich auch so eine Sache, du hast ja eben nochmal erwähnt, ne, und die Griechen, besser gesagt die Portugiesen, hatten natürlich große Sorge davor, diese Partie, die übrigens von Markus Merk geleitet wurde, ne, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein deutscher Fußball...
dann weiß man ist selber früh ausgeschieden. Schiedsrichter, ne?
Dann ist man sehr früh ausgeschieden. Ne? Aber die wollten diesen Fehler nicht nochmal begehen. Ne? Ja, die haben gesagt, die sind etwas zögerlich.
Genau, sind verhaltener ins Spiel gegangen, ne? Haben den Griechen dann quasi mehr Platz gegeben, die würden aber den Teufel tun, das zu nutzen.
Ja.
Also,
deswegen war das Spiel auch erst ein bisschen statisch.
Genau, die spielen ihren Stiefel runter und denken, ja, den Ball könnt ihr ruhig haben, wir machen da eh nichts mit.
Jedenfalls nicht viel. Ne? Und man hat natürlich auch wieder auf Standards gesetzt und am Ende war es ja genau das, was dann letztendlich zu dem goldenen Tor, was man heute...
Ja, ist schon Wahnsinn, wenn man das überlegt. Viertelfinale, Halbfinale und Finale... Nach selben Muster entscheidest du diese drei Spiele. Und wieder war es in dem Falle wie im Viertelfinale Angelos Charisteas, der dann Ricardo Patzer, würde ich sagen, ausnutzt.
Der hat da schon einen Fehler gemacht.
Ne, ging da zögerlich raus und der netzt ein. Und das war so um die 60. rum, 57.
57. Ja.
Blieb den Portugiesen eigentlich natürlich noch genug Zeit und sie haben natürlich dann auch alles investiert, viel nach vorne geschmissen, geworfen, aber genau in diesen Szenen gehen die griechischen oder die Rehagel-Herze ja auf, weil sie wissen, wir stehen in der Defensive,
ja,
also verteidigen alles weg und ja.
Ja, dann hat natürlich auch viele Schüsse aus der zweiten Reihe. Ja. Man hat ja alles probiert. Ne? Ich glaube, da war auch ein Stück weit Verzweiflung da. Also Cristiano Ronaldo und Luis Figo hatten schon noch einige Chancen, aber es hat letztendlich dann nicht gereicht. Es waren über 20 Schüsse auf das Tor da von Nikopolidis, den kennen wir auch noch.
Ja, ne? Genau. Man sagte damals, glaube ich, sieht aus wie George Clooney nach einer durchzechten Nacht.
Ja, also ne? Gut, dann sieht man ja immer noch ganz gut aus, ne? Aber das war wirklich, also das war wirklich so der George Clooney, auch so diese leicht schon grauen Haare. Es waren ja wirklich, das waren ja auch Charakterköpfe.
Ja, absolut. Also wie sprachen ja schon an, Dallas, dann im Mittelfeld der Kapitän Zagorakis.
Ich kann es mal vorlesen, ja, wenn du möchtest. Ja. Weil ich finde, es ist ja letztendlich, da greife ich ja nicht vorweg, der neue Europameister genau gewesen.
Und dann sollte kann man ja schon ruhig, ehren.
Genau, also im Tor der bereits erwähnte George Clooney-Ersatz, Antonios Nikopolidis. Dann haben wir Georgios Seidaridis, der sagt mir auch noch was.
Außenverteidiger, ne?
Genau, der war jetzt mehrfach erwähnte Traianos Delas, der Koloss von Rhodos.
Koloss von Rhodos, ja.
So wurde er genannt. Ne? Dann haben wir Michalis Kapsis, dann haben wir Panagiotis Fissas, auch ein Name, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Angelos Basinas, Konstantinos Katsouranis. Also das sind schon Namen, jetzt wenn man es wieder liest,
ja, und die, sieht. Die, ne, dann die waren dann doch nochmal verteilt auch in den europäischen Top-Ligen danach, ne?
Ja, ja. Der von dir bereits erwähnte Kapitän Theodoros Zagorakis, Stelios Giannakopoulos.
Ja, so ein kleiner Glatzkopf mit der 8, meine ich.
Ja, genau. Ja, der hat dann frisurtechnisch ein bisschen Nachteile, aber so viele auch guter Fußballer.
Ja.
Und dann Stylianos Venetidis, der kam später rein, eben für diesen Giannakopoulos. Angelos Karasteas muss ich ja schon gar nicht mehr vorstellen, aber das Gespenst sozusagen für die Abwehrreihen der Gegner. Dann haben wir noch den Spieler Sisis Vrijas, Dimitrios Papadopoulos. Das sind die, die im Finale eingesetzt wurden, teilweise halt auch eingewechselt wurden.
Ja.
Also das war der Europameister. Wir sollten aber auch mal den Vize-Europameister mal schauen. Ricardo wurde schon mehrfach erwähnt. Dann haben wir Miguel, Paulo Ferreira, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Maniche, schon erwähnt, Costinha, auch ein bekannter Name, Rui Costa.
In seinen letzten Zügen dann noch Rui Costa. Ne?
Genau, der kam nämlich erst in der 60. Minute rein. Deco, den kennen wir natürlich auch sehr gut, ne, auch ein Top-Spieler. Luis Figo natürlich, Pauleta, auch bekannt, Nuno Gomes und eben Cristiano Ronaldo. Trainer war übrigens damals Luis Felipe Scolari, ne, also der auch Brasilien schon trainiert hat. Also das war
eigentlich Europameister würde.
Ja, ja. Und also, mal ehrlich, ohne jetzt.
Gegeben.
Also in dem Spiel würde ich sagen, hatten sie es, sie hätten es auch verdient gehabt. So will ich es mal sagen. Ne? Also die Portugiesen, man hat ja auch hinterher viel diskutiert. Auf der einen Seite, klar, hat man sich gefreut für die Griechen, war das natürlich auch jetzt gerade in Deutschland, weil Otto Rehagel als Trainer war. Und natürlich auch diese Sensation, weil nichts anderes war.
Ja, absolut.
Es war eine Weltsensation.
Und man möchte dann irgendwie auch, dass die Geschichte doch zu Ende geschrieben wird. Irgendwie wäre dann auch doof gewesen, wenn sie im Finale das dann nicht durchgezogen hätten. Also
ja, 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 dann gibt es natürlich die vielen Fußballpuristen, oder die auch gesagt haben, das wäre eigentlich eine Schande für den Fußball, ja, dass so eine Mannschaft Europameister wird. Das finde ich nicht. Die haben das gespielt, was sie konnten.
Genau, und wenn es dann so ideal umgesetzt wird, die werden sehr oft auch das Glück an der richtigen Stelle gehabt haben.
Natürlich,
wenn was ist, wenn das auf einmal noch das 1-1 fällt oder so, aber dieses Glück hatten sie sich dann halt irgendwo auch erarbeitet.
Und jeder Titelgewinner hat irgendwo im Turnierverlauf mal Glück.
Ja.
Also das geht gar nicht ohne. Ne? Also wenn ihr jetzt mal die deutschen Titel, die man ja mehr oder weniger im Kopf hat, da gab es immer einzelne Spiele, wo es auch hätte anders ausgehen können. Ne? Und bei den Griechen war es eben auch so.
So gesehen war es von den Griechen ja noch souverän.
Ja, so gesehen ja.
Viertelfinale, Halbfinale, alles immer locker, nie in Rückstand geraten. Mhm. Ist auch schwierig, wenn du keinen Treffer kassierst, aber
es war irgendwie eine komische Europameisterschaft, eben weil es nachher eigentlich wunderschönen Fußball zu sehen gab. Und dann aber eine Mannschaft Europameister wurde, die eigentlich gegen alles sprach, gegen was damals State of the Art war. Ne?
Ja, ich glaube, das ist halt. Man hat ja auch danach im Verlauf gemerkt, diesen Erfolg, den kannst du dann auch nicht mehr wiederholen in der Form.
Nein.
Also ja. Hat Rehagel mit Sicherheit auch, also muss er auch noch merken, hat er nochmal für Turniere qualifiziert auch mit den Griechen,
ja,
aber
ja.
Das war ein Run, den muss man dann noch nutzen, wenn man den einmal hat, weil das kommt nicht mehr wieder.
Das war ein märchenhafter Sommer. Also ich weiß noch, wie ich damals, wenn ich dann mal in so eine Pommesbude ging, ne, oder halt so ein Griechen, da war natürlich überall, die Bilder hängen ja bis heute teilweise noch da, haben ein bisschen Gilb angesetzt, mittlerweile nach 20 Jahren. Aber
da wurde so ein extra Reaklissiertaki getanzt, auch von DJ Ötzi und so. Ich weiß, das war schon... Das
gab ja die tollsten Sachen.
Das war schon sehr wild, dann auch der Empfang für ihn dann da. Also es war wirklich gottesgleich. Ne?
Und das fußballerisch kleine Griechenland ist auf jeden Fall noch jüngerer Europameister, als wir es zuletzt waren, nämlich 1996. Gut, wir haben noch den WM-Titel von 2014, den können wir noch dagegen halten, aber tatsächlich ist auf der europäischen Ebene Griechenland in diesem Jahrtausend deutlich erfolgreicher als die deutsche Mannschaft. Ne? Und gerade nach dem, was wir da zweimal in den Vorrunden da ausgeschieden sind hintereinander, muss man da um Gottes Willen nicht sich da irgendwie größer machen, als man ist. Also nee. Die Griechen hatten es verdient, Punkt aus.
Ja.
Na, und damit beenden wir, glaube ich, auch das Thema Europameisterschaft für heute. Ich glaube, 2008 nehmen wir uns dann fürs nächste Mal vor. Wir haben heute zwei Europameisterschaften durchbekommen und ja, ich denke, das hat großen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Das war ja auch unser Debüt.
Genau.
Heute jetzt sozusagen mit der Europameisterschaft Sonderfolge. Und wir hören uns dann wieder, wenn es dann um das Thema 2008 geht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Und dann, damit verabschieden wir uns heute. Die Thekenphilosophen sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.